Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sai Ram, mein Name ist Detlef Schmidt. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe des Sai-Magazins Streiflichter. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen nieder. Jeder Mensch ist glücklich, wenn er Freunde hat, denn Menschen, denen wir vertrauen können, sind sehr wertvoll. Für jeden von uns hat Freundschaft eine andere Bedeutung. Manche Menschen haben das Glück, schon in der Kindheit Freunde zu finden und Freundschaften zu knüpfen, die ein Leben lang dauern. Einige von uns haben schon einmal die schmerzliche Erfahrung des Scheiterns einer Freundschaft gemacht, wenn das Band der Freundschaft zerrissen und durch nichts mehr wiederherzustellen war. Die meisten werden zustimmen, dass jeder Mensch Freunde braucht. Heute hat das Wort Freunde für jeden einen anderen Sinn. Wir leben in der Zeit von sozialen Netzwerken wie Facebook, Stay Friends, Wer kennt wen und vielen anderen. Hier können wir Videos, Fotos und Neuigkeiten veröffentlichen und so neue Kontakte knüpfen und scheinbar schnell und unkompliziert Freunde gewinnen. Eine Einladung reicht. Vor allem junge Leute machen davon reichlich Gebrauch. Es ist nicht selten, in sozialen Netzwerken 200 oder sogar 500 Freunde zu haben. Aber worauf beruht Freundschaft? Einen guten Freund zu haben ist sehr kostbar. Aber nur selten machen wir uns Gedanken darüber, wer ein wahrer Freund ist, wie Freundschaft entsteht und was eine wirkliche Freundschaft ausmacht. Ich habe mich gefreut, eine Ansprache von Swami zu finden, in der er über Freundschaft spricht.
Freunde, die ihr braucht. Der Mensch braucht, während er in dieser vergänglichen Welt durch Freud und Leid hindurchgeht, jemanden von seiner Art, mit dem er über seine Gefühle reden kann, mit dem er seine Entdeckungen und Depressionen, seine Augenblicke der Seligkeit und Trauer teilen kann, der an seiner Seite ist, während er den schweren Weg in Richtung Wahrheit und Frieden dahin zieht, ihm Mut macht, das Ziel zu erreichen. Wer ist ein wahrer Freund, wer ein falscher? Es ist klar, dass heutzutage Freundschaft und Freunde dem Ideal nicht mehr entsprechen. Freunde, die wirklich Rat, Trost und Zuspruch geben können, sind kostbar und heutzutage kaum noch zu finden. Eine Freundschaft auf finanzieller Basis zerbricht, sobald man um die Rückzahlung des Darlehens bittet. Wenn ihr also einem Freund ein Darlehen gebt, zerbricht in diesem Augenblick auch eure Freundschaft. Wie könnte Freundschaft auch durch Worte oder Münzen gefestigt werden? Das Herz muss das Herz verstehen. Ein Herz muss sich zum anderen hingezogen fühlen, falls Freundschaft andauern soll. Freundschaft muss zwei Herzen verbinden und beiden nützen, gleichgültig, was einem der beiden zustoßen mag, Verlust oder Gewinn, Leid oder Vergnügen, Glück oder Unglück. Der Bund muss alle Schicksalsschläge überleben und von Zeit, Ort und Umständen unberührt bleiben. Jeder muss den anderen korrigieren und jeder muss Kritik und Kommentar des anderen begrüßen, denn jeder weiß, dass sie in Liebe und Sympathie eingebettet sind. Jeder muss darauf achten, dass der andere sich nicht vom Ideal entfernt, schädliche Gewohnheiten entwickelt oder Gedanken und Pläne hegt, die Böses zur Folge haben. Die Ehre des einen ist im sicheren Gewahrsam des anderen. Jeder vertraut dem anderen und setzt sein Vertrauen auf die liebevolle Aufmerksamkeit des anderen. Nur die verdienen den Namen Freunde, die helfen, das Leben zu verbessern, Ideale zu erneuern, Gefühle zu veredeln und Entschlüsse zu stärken. Diejenigen, die euch für Pomp und Pedanterie, seichte Unterhaltung und banale Streiche gewinnen wollen, sind Feinde, nicht Freunde. Freundschaft kommt nicht aufgrund von sozialer Stellung, Geldverschwendung, äußerem Glanz und Schwüren zustande. Schaut tief in die Seele des Menschen hinein, was seine Motive sind und wer ihn motiviert, wonach er strebt und was seine Leistungen sind, und dann schenkt ihm eure Treue. Vielleicht habt ihr schon von der Freundschaft zwischen Kuchela und seinem Klassenkameraden Krishna gehört. Wie konnte die Freundschaft zwischen diesen beiden die riesige Kluft zwischen ihrer weltlichen Position und ihrem spirituellen Status überbrücken? Krishna war eine Inkarnation Gottes, Kuchela war nur ein Mensch. Krishna war ein Herrscher, ein Königsmacher, ein unübertroffener Held, Monarch und Lehrer. Kuchela war so arm, dass er sich ständig den Kopf zerbrechen musste, wo er wohl das nächste Mahl hernehme. Sie hatten einige Jahre als Schüler zusammen in der Einsiedelei eines Weisen verbracht. Da war der Same der Freundschaft gesät worden. Also veranlasste Kuchelas Frau, dass dieser Krishna aufsuche. Sie versicherte ihm, er würde nicht an der Tür zurückgewiesen werden. Kuchela willigte ein, aber er zögerte die Mitteilung seiner Ankunft lange hinaus, selbst als die Wachen sich erkundigten, warum er gekommen und wer er sei. Wie konnte er, ein heruntergekommener, gebeugter, verwirrter Bettler, es wagen, vor dem Herrn in dessen Palasthalle mit dem juwelenbesetzten Thron zu stehen und sich selbst als Freund anzukündigen? Er war entsetzt über seine eigene Kühnheit. Aber alle Ängste schmolzen dahin, als Krishna ihn erkannte und ihm entgegenkam, um ihn mit Wärme und ehrlicher Freude zu empfangen. Krishna versetzte ihn durch seine Worte, den herzlichen Empfang und seine Gastfreundschaft in den Zustand höchster Glückseligkeit. Krishna segnete auch seine Frau, indem er ihr enormen Reichtum und Luxus, Friede und Wohlergehen schenkte, viel mehr, als sie je erhofft oder erbeten hatte. Keiner bat ihn darum, aber seine Liebe nahm diese Form an, seine Gnade belohnte sie mit Glück. Aber Kuchela genügte die Freundschaft mit Krishna, er hatte keine anderen Wünsche mehr. Als er das Mitgefühl und die Liebe Krishnas erfuhr, war er von Freude überwältigt. Das Gefühl der Freundschaft muss jeden Nerv aktivieren, jede Blutzelle durchdringen und jede Gefühlsregung reinigen. Es gibt keinen Raum mehr für die geringste Spur von Egoismus. Man kann eine Beziehung, in der es um Ausbeutung und Betrug des anderen zum eigenen Vorteil geht, nicht zu einer edlen Freundschaft hochstilisieren. Vielleicht ist der einzige Freund, der diesen rigorosen Test besteht, Gott. Um dieses edle Gefühl zu verstehen und zu praktizieren, ist die Bhagavad Gita ein sehr wertvoller Führer. Als Arjuna mutlos und verzweifelt war, erfüllte ihn Krishna mit Mut und einem starken Pflichtbewusstsein und half ihm so einer schmählichen Niederlage zu entgehen. Und Arjuna, der sich auch wie ein guter Freund verhielt, nahm diesen Rat guten Mutes an, voller Vertrauen darauf, dass Krishna es gut mit ihm meinte. Nun, wir wissen, wie sehr er auf die Weisheit und innere Kraft Krishnas vertraute. Als Krishna ihn vor die Wahl stellte, er könne als Hilfe für die Schlacht seine ganze Armee zur Verfügung haben oder nur ihn allein, unbewaffnet und fest entschlossen, auch im Falle einer Provokation nicht zu kämpfen, zögerte Arjuna nicht lange mit seiner Entscheidung. Er wählte den unbewaffneten Krishna und bat, er möge sein Wagenlenker an den Tagen sein, an denen er auf das Schlachtfeld fahren musste. Vor langer Zeit lebte ein Mann, der drei Freunde hatte. Ein Zufall führte dazu, dass man ihn eines Verbrechens bezichtigte und eine Klage bei Gericht einreichte. Er wandte sich an einen Freund und bat ihn, seine Unschuld zu bezeugen. Dieser sagte, »Ich kann das Haus nicht verlassen, ich kann dir nur von hier aus helfen.« Der zweite Freund sagte, »Ich kann nur bis zum Portal des Gerichtshofes mitkommen, den Zeugenstand kann ich nicht betreten.« Der dritte Freund sagte, »Komm, ich kann für dich aussagen, wo immer du willst.« Der erste Freund ist Eigentum und Besitz, der nur im Haus aussagen kann. Der zweite sind die Verwandten, die Familienmitglieder, die bis zum Friedhof mitgehen, aber ihn nicht bis zum Platz im Gerichtssaal begleiten. Der dritte Freund ist der gute Name, der durch Tugenden und Dienen verdient worden ist. Solche Verdienste bleiben über Tod und Begräbnis hinaus bestehen. Sie sind Zeugen über lange Zeiten hinweg und verkünden die Unschuld und Größe eines Menschen. Sie bestimmen auch die Art und Weise der nächsten Geburt. Schon in der Jugend müsst ihr Anstrengungen unternehmen, gute Freunde zu gewinnen und zu behalten. Schiebt diese Aufgabe nicht auf, wenn euch Ältere erzählen, dass der spirituelle Pfad auch noch beschritten werden könne, nachdem ihr euch vom aktiven Leben zurückgezogen habt. Sie sagen, ihr könntet die Bhagavad Gita in die Hand nehmen, wenn ihr alt seid. Aber dieser Rat ist so, als ob man einer Nation sagen würde, sie solle doch bis zur Kriegserklärung mit der Ausbildung einer Armee warten. Lange Jahre der Vorbereitung sind erforderlich, um eine Armee aufzustellen, die mit allen Eventualitäten fertig werden kann. Falls Waffen in die Hände von Unausgebildeten gegeben werden, droht denen, die sie handhaben, selbst Unheil. Die guten Taten und Gedanken, denen man sich während seines Lebens widmet, werden einem wie gute Freunde von großem Nutzen sein, wenn das Leben zu Ende geht. Deshalb, junge Männer und Frauen, müsst ihr euch entscheiden, so zu handeln, dass euer eigener Friede und Fortschritt und der der Menschheit gefördert wird. Zerstört eure Zukunft nicht, indem ihr euch Vorteile von kurzer Dauer verschafft und euch selber auf den Sockel stellt. Sucht und findet gute Freunde, die dafür sorgen, dass euer Lebensschiff nicht kentert. Lasst vor allem Gott euer unfehlbarer Führer und Freund sein. Die Herzen der Gopis gehörten Krishna, und als Akrura nach Gokula kam, um Krishna mit sich nach Mathura zu nehmen, mühten sie sich verzweifelt um sein Bleiben. Sie klammerten sich an die Streitrosse des Wagens, sie hielten die Räder fest und wollten sie am Abfahren hindern. Freundschaft ist der Ausdruck unerschütterlicher Liebe. Liebe, die edel, rein, frei von Begierde oder Egoismus ist. Ich gebe euch meinen Segen, damit ihr solche Freundschaft erfahren und anderen das Glück einer solchen heiligen Freundschaft schenken könnt.
Lass es verlieben, Gutes verbringen.
Vor circa 20 Jahren habe ich ein Buch von Louise Hay gelesen. Sie stellte darin dem Leser die Frage: Möchten Sie das, was Sie denken, wirklich erleben? Das hat mich bis tief ins Mark hinein getroffen und meine spontane Antwort war: Nein, um Gottes Willen. Das war das erste Mal, dass ich etwas über die Auswirkungen unserer Gedanken auf unser Leben gehört habe. Dr. Joseph Murphy gab dann noch einen drauf und behauptete, dass Gedanken Dinge sind und dass alles, was wir gewohnheitsmäßig denken und glauben, sich früher oder später in unserem Leben ereignen wird. Wir neigen dazu, für uns unangenehme und unbequeme Wahrheiten unbeachtet zu lassen oder zu verdrängen, bis das Leben uns wieder daran erinnert. Wir bekommen dann die Möglichkeit, bewusster zu werden, die Dinge anzuschauen, sie zu hinterfragen und so ganz bewusst etwas für unser Gutes zu tun. Swami möchte, dass wir nur Gutes denken, Gutes sehen, Gutes hören und Gutes tun. Wenn wir die folgenden Zitate aus seinen Reden hören, wissen wir warum.
Wenngleich der Körper sterblich ist, sind die Gedanken unsterblich. Die Energie der Gedankenwellen pflanzt sich rund um die Welt fort. Ebenso wie Hitzewellen, elektromagnetische Wellen und Lichtwellen breiten sich auch die Gedankenwellen aus. Die durch die Gedanken erzeugten Schwingungen sind die Ursache für Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, Wohl und Wehe, Geburt und Tod. Das Leben des Menschen wird bedeutungsvoll, wenn er sich in vollem Gewahrsein der Kraft seiner Gedankenwellen verhält. Die ganze Welt ist von Gedankenwellen erfüllt. In der Tat ist die Welt die Manifestation dieser Gedankenwellen. Folglich müssen wir unsere Gedanken in edle Bahnen lenken. Kultiviert der Mensch edle Gedanken, Ideen und Gefühle, so erstrahlt sein Geist in leuchtendem Glanz. Nur wenn wir Reinheit des Geistes entwickeln, können wir auch Reinheit im Handeln gewährleisten. Nur reine Handlungen vermögen reine Ergebnisse zu bringen.
Der Mensch hegt schlechte Gedanken, um seinen Mitmenschen zu schaden. Doch der Schaden, den er anderen zufügt, fällt auf ihn selbst zurück. Wenn er seine Mitmenschen beschimpft, kritisiert, verfolgt und verleumdet, der Mensch in der Tat den göttlichen Herrn selbst. In völliger Unkenntnis der Allgegenwart Gottes in den anderen lässt sich der Mensch zu einem derart abscheulichen Verhalten hinreißen. Der Mensch, der das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen. Der Mensch, der einen anderen verletzt, wird seinerseits verletzt werden. Der Mensch, der einen anderen beschimpft, wird seinerseits beschimpft werden. Wie der Gedanke, so die Konsequenz. Wie das Gefühl, so das Ergebnis. Da wir uns der Kraft der Gedanken und ihrer machtvollen Auswirkungen nicht bewusst sind, unterschätzen wir die überragende Bedeutung des Geistes. Unser ganzes Leben hängt von den Gedanken ab. Wir müssen uns ernsthaft bemühen, die Macht der Gedanken zu verstehen.
Der Mensch sollte sich aufrichtig darum bemühen, sein Herz von schlechten Gedanken und Gefühlen freizuhalten. Das menschliche Herz ist ein heiliger Ort, in den sich die Schlangen schlechter Gedanken und Gefühle nicht einschleichen dürfen. Wie kann ein Mensch ruhig und gelassen bleiben, wenn giftige Schlangen in sein Zimmer eindringen? Diese schlechten Gedanken sind giftiger als die tödlichen Schlangen. Gedanken sind so mächtig, dass sie erfolgreich dazu eingesetzt werden können, dem belasteten Gemüt Linderung zu verschaffen. Edle Gedanken bescheren uns eine edle Freundschaft. Und diese Freundschaft wird im Laufe der Zeit ins Göttliche transformiert.
Gleichgesinnte Menschen ziehen einander an. Ein Trunkenbold freundet sich mit einem Trunkenbold an. Ein Dieb freundet sich mit einem Dieb an. Ein Musiker freundet sich mit einem Musiker an. Ein Arzt freundet sich mit einem Arzt an. Ein Rechtsanwalt freundet sich mit einem Rechtsanwalt an. Menschen edler Gesinnung suchen ausschließlich die Freundschaft edelgesinnter Menschen. Sogar unsere edlen Gedanken verändern sich negativ in der Gesellschaft schlechter Menschen. Selbst die Schöpfung kann durch Gedanken verändert werden. Im Lichte dieser Tatsache sagte Arjuna zu Krishna: O Krishna, der Geist ist wankelmütig, launenhaft, mächtig und birgt Gefahr in sich. Gedanken sind voll Kraft und Gefahr. Gedanken sind nicht nur Träger der Gefahr, sie sind auch die Träger der Unsterblichkeit und nektargleichen Süße.
Obwohl die Welt die Verkörperung Gottes ist, erscheint sie schal, solange wir sie mit weltlichen Augen betrachten. Weshalb ist das so? Jeder betrachtet die Welt vom eigenen Gesichtspunkt aus. Sogar die besten Mangos wirken adstringierend, solange sie unreif sind. Sind sie erst zur Hälfte gereift, schmecken sie sauer. Nur wenn sie völlig ausgereift sind, entfalten sie die ganze Fülle der Süße. Die Welt gleicht einer reifen Frucht, aber sie schmeckt sauer, solange unsere Einstellung ihr gegenüber weltlich geprägt ist. Wir können nur dann in den Genuss der nektargleichen Süße der Welt kommen, wenn wir sie aus einer göttlichen Sichtweise betrachten. Folglich muss der Mensch sein Streben vorrangig auf die Transformation seiner Einstellung und seines Denkens richten. Nur gezielte und aufrichtige Bemühungen werfen die entsprechende Rendite ab.
Der wahre Mensch. Es ist die Sichtweise, die die Gedanken und Gefühle verzerrt. Die Gedanken, die den Geist ausmachen, tragen in der Tat zu seinen Verirrungen bei. Folglich ist der ein wahrer Mensch zu nennen, der erhebende und edle Gedanken kultiviert. Ein wahrer Mensch ist jener, der die richtige Sichtweise, die richtige Sprechweise und das richtige Empfinden entwickelt hat. Das Bild der drei Affen stützt diese Wahrheit. Der Affe, der sich die Augen zuhält, sagt uns, dass wir nicht Schlechtes sehen sollen. Der zweite, der sich die Ohren zuhält, lehrt uns, nicht Schlechtes zu hören. Und der dritte, der sich den Mund zuhält, ermahnt uns, keine schlechten Worte zu gebrauchen. Seht also nichts Schlechtes, hört nichts Schlechtes, sprecht nichts Schlechtes.
Joy all around, only joy to be found.
Wir haben eben etwas über die Kraft der Gedanken gehört. Nun, unsere Gedanken drücken wir in Worte aus. Doch dabei ist uns aber nicht bewusst, welche Kraft unsere Worte haben. Swami sagt dazu, Zitat: Aber das Wertvollste auf dieser Welt ist der Mensch selbst. Er hat seinen Wert erkannt, denn er hat gesagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Trotz dieser Erkenntnis erniedrigt er sich, indem er sich minderwertigen Vergnügungen hingibt. Sein Wert liegt in der Fähigkeit, Gedanken, Wort und Tat zu läutern. Um sich auf die höchste Stufe zu erheben, muss er die drei Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen, nämlich Verstand, Zunge und Hand, heiligen. Obwohl das gesprochene Wort kurz sein mag und nur eine Tonschwingung zu sein scheint, besitzt es die Gewalt einer Atombombe. Ein Wort der Ermutigung kann einen Verzweifelten aufrichten, eine negative Bemerkung einen Zufriedenen in Zweifel stürzen. Worte können Stärke vermitteln oder Kräfte absaugen. Sie können Freunde schaffen oder Freunde in Feinde verwandeln. Sie können erhebende oder zerstörende Wirkung haben. Ihr müsst euch angewöhnen, freundlich und sanft zu reden. Ein Mensch wird nach dem beurteilt, was er sagt. Aber Worte können euch auch auf eine andere Art und Weise schaden. Euer Geist ist ein Tonband, auf dem jedes geringschätzige, abwertende, sarkastische oder hasserfüllte Wort, das ihr über andere aussprecht, aufgenommen wird. Auch was andere sagen, wird aufgenommen und übt einen Einfluss aus, lange nachdem die Person, die es gesagt hat, verschwunden ist. Ja, der Eindruck und Einfluss übler Gedanken, gehässiger Worte und böser Intrigen wirkt nach eurem Tode fort und überdauert eure körperliche Existenz. Darum sagt niemals etwas, das andere lächerlich macht, verleumdet oder verletzt, und hört nicht zu, wenn andere es tun. Verleumdung ist eine große Sünde. Die alten Weisen empfehlen deshalb Schweigen als eine spirituelle Übung. Zitat Ende. Worte haben also einen großen Einfluss auf uns. Sie können unseren Geist und uns verändern. Hören wir hierzu eine kleine Geschichte.
Der Schulinspektor. Es gab in Indien einen Beamten des Verwaltungsdienstes, der für Erziehungsfragen zuständig war. Als er eines Tages eine Schulklasse in einem bestimmten Distrikt besuchte, war der Lehrer gerade dabei, seinen Schülern die Veden zu erklären. Der Lehrer sprach mehrere Stunden ohne Unterbrechung. Der Beamte, der sich zu den Schülern gesetzt hatte und zuhörte, bekam dabei Kopfschmerzen. Schließlich sagte er zum Lehrer: »Mein Lieber, das hier sind kleine Kinder. Es ist nicht nötig und außerdem nutzlos, sie mit so langen Vorträgen zu belasten. Die tiefen Wahrheiten der Veden können von den Kindern sowieso nicht aufgenommen, geschweige denn verstanden werden.« Der Lehrer antwortete, dass die Kinder nur dann auf den richtigen Weg gebracht werden könnten, wenn sie die edlen Werte, die die Veden vermitteln, in diesem zarten, formbaren Alter lernen würden. Er glaube, dass es die Herzen der Kinder von Zweifeln reinigen und sie auf den rechten Pfad brächte, wenn sie diese hohen Ideale von Anfang an mit auf den Weg bekämen. Der Beamte antwortete: »Ich glaube nicht an all diese Worte. Wie können bloße Worte den Geist verändern? Ich kann nicht glauben, dass es so etwas gibt.« Der Lehrer versuchte, ihn mit Erklärungen und Argumenten zu überzeugen, aber der Beamte hörte nicht zu und erlaubte den Worten des Lehrers nicht, in ihn einzudringen. Er war verstockt. Aus zu viel Schulwissen resultiert eben oft Zynismus und Selbstgefälligkeit. Von da an ist es ein kleiner Schritt zum Kalkül und schon sind alle Tugenden unterwandert und die Vernunft bleibt auf der Strecke. Als der Lehrer erkannte, dass es ihm unmöglich war, seinen Standpunkt verständlich zu machen, wie sehr er sich auch bemühte, versuchte er es mit einer praktischen Lektion, die der Beamte mit Sicherheit begreifen würde. Er hieß den kleinsten seiner Schüler aufstehen und sagte zu ihm:
»Kind, geh und wirf den Herrn Inspektor aus dem Klassenzimmer, und zwar sofort.«
Als der Beamte diese Worte hörte, wurde er wütend und schrie: »Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Du hast einen Regierungsbeamten vor dir, den Sekretär für das Erziehungswesen des Distrikts. Und du befiehlst einem Kind, mich hinauszuwerfen. Wie kannst du es wagen?«
Der Lehrer sagte darauf:
»Nun, Sir, ich habe sie weder gestoßen noch geschlagen. Nicht einmal angefasst habe ich sie. Ich habe ihnen absolut nichts getan. Sie scheinen sich allein wegen des Klangs meiner Worte so aufzuregen. Oder was könnte sie sonst so wütend gemacht haben? Es sind diese paar Worte, die ich nicht einmal an sie persönlich gerichtet habe. Nicht wahr?«
So bewies der Lehrer, wie mächtig Worte sein können, wie enorm ihre Fähigkeit ist, Schaden anzurichten oder Nutzen zu bringen, je nachdem, wie sie eingesetzt werden. Nach diesem Anschauungsunterricht verließ der Beamte, um einiges klüger geworden, den Raum.
Wie wir alle wissen, liebt Baba Bhajans und deshalb möchten wir heute einen Bhajan spielen, der wohl zu den Lieblings-Bhajans von Swami gehört. Prema Mudita Manasekao. Bhajans sind Lieder, in denen die vielen Namen Gottes verherrlicht werden. Swami sagt, Zitat: Der Name Gottes ist das wirksamste Mittel, alle Krankheiten fernzuhalten. Versteckt euch also nicht hinter Ausreden, sondern geht zu allen Bhajan-Treffen. Wenn ihr krank seid, werden die Bhajans eure Heilung beschleunigen. Und lasst euch eins sagen, es ist viel besser, mit dem Namen Gottes auf den Lippen zu sterben, als zu irgendeiner anderen Zeit. Zitat Ende. Swami sagt auch, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir den Text, den wir singen, kennen und seine Bedeutung verstehen. Deshalb hören wir vorab die deutsche Übersetzung des Bhajans Prema Mudita Manase Kao.
Sprich den heiligen Namen Ramas mit innigster Liebe und Freude in deinem Herzen. Wenn du den heiligen Namen wiederholst, werden deine Untugenden zerstört und alles Leid verschwindet. Dieser eine göttliche Name genügt, um dich über den Ozean der vergänglichen Welt zu göttlicher Freude zu führen. Dieses Mantra von Rama ist wahrlich ein kostbarer Schatz aus höchstem Frieden und Freude. Dieser eine Name ist deine Stütze und die Hilfe für alle, die gestürzt und gefallen sind. Selbst die größten Verehrer und Götter benutzen den heiligen Namen Ramas als Mantra. Sei dir bewusst, dass dieser Name Ramas der gesamten Menschheit ewigen Frieden geben kann. Der Name Ramas sei deine Mutter, dein Vater, dein Freund und der ständige Begleiter in deinem Leben. Der heilige Name ist wirklich alles, was der Devotee braucht. Dem treuen Verehrer schenkt der Name Ramas ein erfülltes, reiches Leben.
Prema mudita manase kaho Rama 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 Sri Rama 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 Sri Rama Rama Rama
Deva Mudita Manase Kaho Rama 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 Sri Rama Rama Rama
Papa Kate Dukh Mite Jet Ram Naam
Baba Kade Dukh Mite Jet Ram Naam
Papa Kade Dukh Mite Jet Ram Naam
Baba Kade Dukh Mite Jet Ram Naam
Bhava Samudra Sukh Dhanava Ek Ram Naam Shanti Sukha Nidana Divya Rama Naam
Parama Shanti Sukha Nidana Divya Rama Naam
Parama Shanti Sukha Nidana Divya Rama Naam
Parama Shanti Sukha Nidana Divya Rama Naam
Niradhara Ko Adhara Ek Rama Naam Pita Bandhu Sakha Sabhi Rama Naam
Mata Pita Bandhu Sakha Sabhi Rama Naam
Bhakta Janara Jeevana Dhana Ek 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 Rama Naam
Rama 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 Rama
Hingabe ist ein Thema, was die Devotees von Swami immer wieder bewegt und beschäftigt. Bhakti ist das Sanskritwort für Hingabe, Anbetung und Gottesliebe. Im spirituellen Wörterbuch steht dazu, Zitat, Bhakti ist die Verbundenheit mit dem Herrn unter allen Umständen, die unerschütterliche Loyalität zu Gott, die Verehrung des Herrn. Um in Bhakti gefestigt zu sein, braucht man Unbeirrbarkeit, Tugend, Furchtlosigkeit, Hingabe und sollte frei von Egoismus sein. Bhakti ist die höchste und reinste Form der Liebe. Zitat Ende. Wenn wir uns wirklich Gott hingeben wollen, stehen wir irgendwann vor den Fragen, wie mache ich das und was ist wirkliche Hingabe? In Puttaparthi im Ashram von Bhagavan Sri Satya Sai Baba habe ich einen wunderbaren Text von Swami gelesen. Es ist quasi eine Gebrauchsanweisung in Sachen Hingabe. Wir finden diesen Text auf einer großen Tafel neben dem Eingang der Männer zur Westernkantine. Darauf ist auch ein Bild von Swami und einem kleinen Jungen, der seine Füße berührt. Hören wir nun, was da geschrieben steht.
Warum regst du dich auf? Lasse zu, dass ich mich um all deine Angelegenheiten kümmere. Ich werde derjenige sein, der über sie nachdenkt. Ich warte auf nichts anderes als auf deine vollkommene Hingabe zu mir. Ich greife nur ein, wenn du weißt, was es bedeutet, dich mir vollständig hinzugeben. Denn dann brauchst du dich um nichts mehr zu sorgen. Nimm Abschied von allen Ängsten und Entmutigungen. Du zeigst mir damit nur, dass du mir nicht vertraust. Im Gegenteil, du musst dich blind auf mich verlassen. Hingabe bedeutet, deine Gedanken von allen Problemen abzuwenden, von allen Schwierigkeiten, die dir begegnen, und allen Mühen. Leg all deine Angelegenheiten in meine Hände und sage, Herr, dein Wille geschehe, denke du darüber nach. Herr, ich danke dir, dass du alles in deine Hände genommen hast und dass du alles zu meinem Besten lösen wirst. Erinnere dich, dass das Nachdenken über die Konsequenzen einer Sache das Gegenteil ist von vollkommener Hingabe, Surrender. Und das bedeutet, wenn du dir Sorgen machst, dass eine bestimmte Situation nicht den gewünschten Ausgang nimmt. Denn dadurch zeigst du, dass du nicht an meine Liebe zu dir glaubst. Du beweist damit nur, dass du nicht glaubst, dass dein Leben unter meiner Kontrolle ist und mir nichts entgeht. Darum denke nie, wie wird das ausgehen, was wird geschehen. Wenn du dieser Versuchung verfällst, zeigst du, dass du mir nicht vertraust. Willst du, dass ich mich darum kümmere? Ja oder nein? Und wenn ich dich einen anderen Pfad führen muss, als den, den du erwartest, trage ich dich in meinen Armen. Was dich ernsthaft aufregt, ist dein Nachdenken, dir Sorgen machen, deine Zwanghaftigkeit und dein Wille, um jeden Preis für dich selbst sorgen zu wollen. Ich kann so viele Dinge tun, wenn das Wesen sowohl in materiellen als auch in spirituellen Notwendigkeiten sich an mich wendet und sagt, denke du darüber nach. Dann seine Augen schließt und still ruht. Du wirst eine Menge empfangen, aber nur, wenn du dich im Gebet voll auf mich verlässt. Du betest zu mir, wenn du Schmerzen hast, so dass ich eingreife, aber in der Weise, wie du es dir wünschst. Du verlässt dich nicht auf mich, denn du möchtest, dass ich mich deinen Wünschen anpasse. Verhalte dich nicht wie ein Kranker, der einen Doktor um Rat fragt und ihm dann die ganze Zeit vorschreibt, wie er zu behandeln hat. Tu das nicht. Im Gegenteil, sage auch in traurigen Umständen, Herr, ich preise dich und danke dir für dieses Problem, für diese Notwendigkeit. Ich bete zu dir, dass du die Dinge so bereitest, wie es dir gefällt, für dieses irdische und vergängliche Leben. Nur du weißt, was am besten für mich ist. Manchmal fühlst du, dass das Unglück zunimmt, statt abzunehmen. Reg dich nicht darüber auf. Schließe deine Augen und sage zu mir mit vollem Vertrauen, dein Wille geschehe, o Herr, denke du darüber nach. Wenn du das sprichst, dann vollbringe ich sogar Wunder, wenn es notwendig ist. Ich denke nur darüber nach, wenn du mir vollkommen vertraust. Ich denke immer an dich. Aber ich kann dir nur helfen, wenn du dich vollständig auf mich verlässt.
Ah.
Nun kommen wir bereits zum Ende unserer Sendung, der zweiten Ausgabe des Sei-Magazins Streiflichter. Wenn Sie sich zu unserer Sendung äußern möchten, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@radiosei.de. Was unterscheidet uns Menschen von Gott? Swami sagt dazu: In der Wirklichkeit Brahmans gilt, der Mensch ist Leben mit Wünschen. Leben ohne Wünsche ist Gott. Mit der folgenden Geschichte von Bhagavan Sri Satya Sai Baba verabschiedet sich von Ihnen das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland und am Mikrofon Detlef Schmidt.
Wünsche binden, Verzicht befreit. Wenn jemand einen Affen fangen will, wendet er einen alten Trick an. Er nimmt ein Gefäß mit einem engen Hals und füllt es mit Süßigkeiten, die Affen gerne mögen. In seiner Gier nach den süßen Sachen steckt der Affe seine Hand in das Gefäß und greift sich eine Handvoll. Die gefüllte Faust passt nun aber nicht mehr durch die Öffnung. Nur wenn er seine Hand öffnet und das Futter loslässt, kann er sich befreien. Seine eigene Gier macht ihn zum Gefangenen des Gefäßes. Die Welt ist das Gefäß und unsere weltlichen Verstrickungen sind die enge Öffnung. Wünsche und Verlangen sind die Süßigkeiten im Gefäß. Wenn du deine Wünsche loslässt, kannst du dich frei bewegen.
Thy will is done in me this day. Peace be still, peace be still. Thy will is done in me this day. Peace be still, peace be still. Peace be still and let your life be mine. Peace be still, stop wasting time. Peace be still, trust I am in you. Peace be still, dear one, I am the truth. Thy will is done in me this day. Peace be still, thy will is done in me this day. Peace be still, peace be still, peace be still, and know that I am God. Peace be still, wait for my nod. Peace be still, my child, right now.
I